Stell dir mal vor, du arbeitest schon seit einigen Jahren in einer Firma. Egal ob bei einer Versicherungsgesellschaft oder in einer Werkstatt. Auf jeden Fall kommt der Chef der Firma eines Morgens und er ruft alle Mitarbeiter zusammen, Teammeeting. Und neben ihm steht so ein etwas schmächtiger junger Mann und du denkst dir, kriegen wieder einen neuen Praktikanten. Das ist gut, dann kann der immer den Kaffee kochen und die Briefmarken auf die Umschläge kleben. Aber dann sagt der Chef, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich stelle euch hier euren neuen Abteilungsleiter vor. Und das gilt für alle hier, tut, was er euch sagt. Und was würdest du denken? Was, dieser Junge wird über mich gesetzt? Was ist denn mit all dem, was ich schon für diesen Betrieb geleistet habe? Wird das hier überhaupt nicht gewertet? Ich habe doch schon so einige Erfahrung. Wieso muss ich jetzt so einem Mann folgen? Wieso muss ich mich unterordnen? Wieso werde ich nicht befördert? Vielleicht könnte ich diese Aufgabe viel besser erfüllen. Nun, so ähnlich muss es den Ägyptern ergangen sein zur Zeit von Josef. Da wird dieser hebräische Sklave über das ganze Land gesetzt, über alle Ägypter. Und egal ob Sklaven oder ob Verwandte des Pharaos, vom kleinsten bis zum größten, sie alle sollen tun, was Josef ihnen sagt. Da regt sich doch zuerst dieser innere Rebell in uns. Ich will niemanden anderem dienen. Ich will niemanden folgen müssen. Ich kann das alleine viel besser. Lass mich einfach machen. Doch was ist nötig? Was ist nötig dafür, dass du nicht nur irgendwie von oben aufgezwungen, sondern von ganzem Herzen, mit ganzem Vertrauen, mit deinem ganzen Willen jemand anderem folgst? Was muss dafür passieren? Nun, wenn wir erkennen, wie geeignet und wie gut diese Person genau in dieser Aufgabe ist. Wenn dieser junge Mann in der Firma überzeugt durch seine Einsicht, die man ihm vielleicht nicht angesehen hätte, und durch seinen Fleiß, und du merkst, er ist wirklich so viel besser geeignet für diesen Job, viel besser, als ich es tun könnte. Und mehr noch, die ganze Firma, ja auch du persönlich, du profitierst von seiner Arbeit. Und plötzlich freust du dich, dass er in deiner Firma ist und sagst, ich gehöre mit in die Firma, wo er Abteilungsleiter ist. Er ist der richtige Mann dafür. Unser Predigttext, er tut nun genau das. Schritt für Schritt führt uns unser Predigttext dahin zu erkennen, wie passend und wie geeignet Josef für das Amt ist, in das der Pharao diesen hebräischen Sklaven gesetzt hat. Es soll das Volk der Ägypter überzeugen, aber ein Stück weit auch uns, die wir das lesen, oh ja, er ist der richtige Mann. Diesen Sklaven, von dem der Pharao sagt, geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. So lautet auch die Predigt heute, der Titel der Predigt heute. Und wir wollen in 1. Mose 41 betrachten, warum die Ägypter Josefs Wort folgen sollten. Und warum wir umso bereitwilliger dem Wort Jesu folgen sollten, auf den uns Josef mit seinem Dienst hinweist. Schlag doch mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 41. Und unser erster Punkt lautet, erkennt seine Weisheit. Hier lesen wir die Verse 32 bis 41. 1. Mose 41, ab Vers 32. Hier spricht Josef, und dass der Traum zweimal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. der Pharao veranlasse, dass man Aufseher über das Land bestellt und er erhebe den fünften vom Land Ägypten in den 7 Jahren des Überflusses und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Der Pharao hatte einen sehr beunruhigenden Traum. Und alle seine Wahrsagepriester und all die Weisen des Landes Ägypten, sie konnten den Traum nicht zufriedenstellend deuten. Sie konnten nicht wirklich erklären, was es bedeutet. Doch dann kam Josef direkt aus dem Gefängnis, in das er unschuldig geworfen wurde. Und er wurde vor den Pharao gebracht und erklärte ihm auf Anhieb, was der Traum bedeutet. Ja, was Gott damit verkündet. Dann ruft der Pharao aus vor den Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Und sagt zu Josef direkt, nachdem dich Gott alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Nun, Verständnis bedeutet, eine Sache oder eine Situation richtig zu sehen, richtig zu beurteilen und zu erkennen, worum es geht. Weisheit ist das Wissen in guter Weise im Leben anzuwenden. Josef versteht durch den Geist Gottes, was Gott fest beschlossen hat zu tun. Gott wird eine Zeit der Fruchtbarkeit schenken im Land und dann eine Zeit der Hungersnot. Aber Josef fährt gleich fort. Er berichtet nicht nur seine Einsicht in den Plan Gottes, sondern er wendet es auch in Weisheit an und erklärt dem Pharao eine Strategie, was nun nötig ist zu tun, wie er auf dieses Wort Gottes reagieren soll. Damit das Land nicht zugrunde geht, braucht es einen Verantwortlichen, einen Mann, der über alles gesetzt wird. Und ihm sollen wiederum Aufseher zu Diensten stehen, damit so das nötige Getreide für die Zeit der Hungersnot gespeichert wird. Und alle Lehrer und Berater des Pharao, sie konnten nicht verstehen und sie konnten nicht erklären, was Gott tut. Und schon gar nicht sagen, was die Ägypter nun tun sollten in Reaktion auf diesen Traum. Doch Josef, er überragt alle an Verständnis und an Weisheit. Seine Erkenntnis ist sogar so deutlich mit Gott verbunden, dass der Pharao bekennt, der Geist Gottes ist in Josef. Das ist nicht einfach nur etwas gut geschlussfolgert, irgendwie gut zusammengebracht oder einmal gut geraten. Hier hat Gott etwas geoffenbart. Und weil Josef so ein überragendes Verständnis und so eine unvergleichliche Weisheit besitzt, bestimmt der Pharao, du sollst über meinem Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Es ist keiner so verständig und weise wie du. Darum soll das ganze Volk sich deinem Mund fügen. Nun, die Übersetzung hier ist nicht ganz einfach. Wörtlich sagt der Pharao, auf deinen Mund soll mein ganzes Volk küssen. Nun, küssen meint hier Anerkennung zu bezeugen. Ja, wir kennen das vielleicht noch, dass man einst symbolisch die Hand einer Frau küsste. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder das vielleicht schon mal getan habt oder vielleicht nur aus Filmen kennt, aber es zeigt eine Wertschätzung. Man küsst die Hand einer Frau. Aber hier bei dem der Pharao sagt, dieser Kuss, er soll in Bezug auf den Mund, also auf das, was Josef sagt oder lehrt, geschehen. Es soll eine Anerkennung gebracht werden in Bezug auf das, was Josef sagt. Oder vielleicht kennt ihr die Redewendung aus dem Arabischen. Ich küsse deine Augen. Was Dankbarkeit ausdrücken soll. Und man geht davon aus, dass die Augen als Spiegel der Seele gelten. Also ich schätze dein Wesen, deinen freundlichen Charakter. Was der Pharao hier in ägyptischer Weise ausdrückt, ist also, was auch immer aus dem Mund dieses Mannes kommt, nehmt es aufrichtig und anerkennend an. Küsst seinen Mund. Denn was er sagt, ja sein Wort, es gilt im ganzen Land. Der Pharao überzeugt hier seinen Hofstaat, dass alle tun sollen, was Josef sagt. Warum? Weil er absolut weise ist. Weil seine Einsicht und seine Weisheit die der anderen Berater bei weitem übertrifft. Nun, das ist ein gutes Argument. Josef war ein junger Mann. Er war ein Hebräer, ein Sklave, aber seine Weisheit überragte alle Gelehrten und Priester. Und darauf macht der Pharao aufmerksam. Und deswegen sagt er, folgt seinem Wort, fügt euch seinem Wort. Doch kennt ihr den, der selbst Josef an Weisheit übertrifft? Als Jesus Christus predigte, da wunderten sich die Menschen, denn er redete nicht wie die Gelehrten ihrer Zeit, sondern sie sagen, er redet wie einer, der Vollmacht hat. So heißt es am Ende der Bergpredigt. Er hat eine Vollmacht, da ist eine Kraft dahinter, die sie noch nie gekannt haben. Und als die Tempeldiener ihn fassen sollten, gefangen nehmen sollten, da kamen sie erstaunt zurück, unverrichteter Dinge, und erklärten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Er hatte es nicht nötig, dass jemand ihm sagte, was die Menschen dachten, was in dem Menschen war, denn er wusste sogar, was sie heimlich in ihrem Herzen überlegten, und er deckte ihre Heuchelei auf. Er sieht, was in deinem Herzen ist. Nicht nur dein äußeres Auftreten. Er weiß, mit welchen Sünden du zu kämpfen hast. Er weiß und kennt all deine falsche Begierde. Es ist alles offen und aufgedeckt vor ihm. Und als so viele sich über Jesu Worte ärgerten, da wussten Petrus und die Jünger dennoch, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus erkannte die Sünde als das wahre Problem. Nicht nur äußerliche Rituale, nicht nur äußerliche Formen, die man halten muss, sondern dass die Sünden aus dem Herzen hervorkommen, dass wir ein verdorbenes Herz haben und wir keine gute Frucht bringen, weil die Wurzel schon böse ist. Aber er hat Worte des ewigen Lebens. Er sagt nicht nur, er erkennt nicht nur, wie sündig wir sind. Er sagt auch, wie wir geheilt werden können. Er sprach von der Vergebung, von der Erlösung, von dem Loskauf. Und tatsächlich war Jesus ein Mann, in dem der Geist Gottes war. Mehr noch, in ihm wohnt Gott leibhaftig, bezeugt die Bibel. Und darum sind in ihm verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, denn er hat uns den Vater kundgemacht. Jesus Christus erlehrt, wer Gott ist. Seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, aber auch seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und seinen Zorn über die Sünde der Menschen. Und er verkündet sein ewiges Gericht und die Strafe der Hölle. Und alles, was wir über den Vater wissen müssen und wie wir das Leben und unsere Lage richtig verstehen und wie wir dem Zorn Gottes entfliehen, aber den Segen Gottes erfahren, das lernen wir allein durch Jesus Christus, durch das lebendige Wort. Er ist unvergleichlich. Da ist keiner so weise wie er. Und selbst seine Feinde, die ihn durch Fallen stellen wollten, sodass er sich in Verruf bringt, sie konnten ihn nicht fassen. Denn seine Weisheit überragt alles. Und wenn wir staunen über die Weisheit Josefs, so lass uns nicht da stehen bleiben, sondern erkennen die Weisheit Jesu, von der Josef nur ein kleiner Vorschatten ist. Erkenne die Weisheit Jesu, lerne von ihm, höre auf das, was er sagt. Im Neuen Testament lesen wir das, was er gepredigt hat, was er seinen Aposteln gelehrt hat, die es aufgeschrieben haben, wie er ihnen Verständnis gegeben hat, Einblick in das Wort Gottes, es zu verstehen. Lies die Bibel und erkenne die Weisheit von Jesus Christus. Lass dich von seiner Einsicht überführen und zurechtweisen, damit du lernst, ihm völlig zu vertrauen und zu tun, was er sagt. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe von Jesus gehört, aber es gibt so viele Religionen, es gibt so viele, die beanspruchen, man soll dem glauben und dem folgen. Nun, lies die Bibel und erkenne die Weisheit Christi, sie überragt alles. Denn er zeigt nicht nur, was sinnvoll ist und praktisch im Leben. Er zeigt uns unser Problem auf, dass wir Sünder sind. Unsere Selbstgerechtigkeit. Unsere falsche Weisheit. Dass wir meinen zu erkennen und sind doch blind. Und zweitens, seht seine Herrlichkeit. Hier lesen wir die Verse 42 bis 45. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand, und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her, Achtung! So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Der Pharao gab Josef den Namen Zaphenat Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, zur Frau. Dann zog Josef aus über das ganze Land Ägypten. Nachdem der Pharao also erklärt hat, warum Josef über das ganze Land gestellt ist, weil er verständig und weise ist, weil Gott mit ihm ist, bestätigt er das nun durch sichtbare Zeichen und Hinweise darauf, dass Josef ganz im Auftrag und auch in der Autorität des Königs handelt. Der Pharao, er nimmt seinen Ring von seiner Hand und er steckt ihn Josef an. Und mit diesem Ring konnte Josef in der Autorität des Pharaos Dokumente besiegeln. Ein Siegelring. Er konnte also Bauarbeiten in Auftrag geben oder Waren einkaufen oder Entscheidungen treffen. Und mit diesem Siegelring wurde bestätigt, dass hier geschieht im Einvernehmen, in der Autorität des Pharaos. Er hatte die volle Befugnis durch diesen Siegelring. Und dann bekommt er Kleider aus Byssus. Das ist ein besonders hochwertiger, ein ganz feiner Leinenstoff. In der Geschichte von Josef wird in fast jedem Kapitel Bezug auf die Kleidung genommen. Und vor allem zeigt diese Kleidung immer die soziale Stellung oder den persönlichen Zustand. Hier ist es ein Zeichen der Pracht und des Wohlgefallens. Josef wird gekleidet in den damals prächtigsten Gewändern, die allerhöchste Mode. Er genießt eine ähnliche Gunst bei dem Pharao wie damals bei seinem Vater, der ihm einen bunten Leibrock gab, sodass all seine Brüder neidisch waren. Und die goldene Kette um seinen Hals war eine Bestätigung, hier ist jemand vom König in ein Amt eingesetzt. Noch heute tragen manchmal Bürgermeister traditioneller Städte oder auch Rektoren einiger Universitäten, sogenannte Amtsketten. Das sind dann so große, schwere, goldene Ketten mit allen möglichen Wappen und Medaillen drauf. Das geht zurück auf die Bestätigung der Könige, dass jemand eigenständig handeln darf. Eine Stadt oder eine Universität, sie hat eine Freiheit, etwas zu entscheiden, etwas zu lehren, etwas zu tun. Und so ähnlich war es vermutlich auch in Ägypten. Die goldene Kette war für jeden ein deutliches Zeichen, dieser Mann ist von höchster Stelle bestätigt und in ein Amt eingesetzt. Und eines der stärksten Symbole damals war, dass Josef in der Zweitkutsche des Pharaos fahren soll. Und vor ihm rufen Herolde aus, Achtung! Oder aufgepasst! Niemand sollte verpassen, dass hier ein Mann durch die Straßen zieht, der geehrt werden soll. Der Ruhm Josefs sollte allen bekannt werden. Und deswegen hat er die prächtige Kutsche des Pharao und sogar diese Ausrufer, die sagen, Achtung, aufgepasst, schaut auf Josef. Ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Ohne Josefs Zustimmung durfte keine Entscheidung, keine Aktivität, keine Arbeit in Bezug auf die Nahrungsmittel getan werden. Alles war von ihm abhängig. Alles musste mit ihm abgestimmt werden. Und er bekommt auch einen Ehrennamen, Zaphenat Paneach. Die Wortherkunft ist nicht ganz eindeutig, aber wahrscheinlich heißt es, Gott spricht und er lebt. Oder Gott spricht, er soll leben. Zuletzt bekommt Josef direkt vom Pharao eine Frau zugeteilt. Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Potipheras ist übrigens nicht Potiphar, auch wenn der Name fast gleich klingt. Und On war damals eine der bedeutendsten religiösen Städten. Und der Priester von On, später war das Heliopolis, war entsprechend angesehen. Es geht hier darum, dass Josef mit den Ägyptern verbunden wird durch diesen Ehebund. Und all diese Zeichen, all diese Geschenke, all diese Symbole, sie dienen dazu, dass das ganze Land sieht, was für ein Ansehen und für eine offizielle Ehre Josef bekommen hat. Hier ist jemand, der vom König in höchster und deutlichster Weise geehrt wird. Wenn irgendjemand einen Zweifel daran hatte, oh, muss ich wirklich dem Wort dieses Mannes folgen? Dann sollte all diese Pracht darauf hinweisen, oh ja, er ist der, der vom König eingesetzt ist. Aber mehr noch als Josef, in all seiner Pracht wurde Jesus Christus von Gott, dem Vater, verherrlicht. Eine Schar von Engelboten verkündete seine Geburt. Ein Stern leuchtete auf, um bis in die Ferne die Ankunft des geborenen Königs zu bestätigen. Bei Jesu Taufe redete der Vater aus dem Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn herab, wodurch sein besonderer Auftrag und sein Amt bestätigt wurde, wie bei der goldenen Kette Josefs. Und während seines Dienstes bezeugte Gott der Vater den Auftrag des Sohnes durch viele Heilungen und Wunder und Zeichen, wie so ein Siegelring, dass Jesus mit dem Finger Gottes wirkt. Er sagt in Johannes 5, die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, diese Werke selbst, die ich tue, sie zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Auf dem Berg der Verklärung, da bekam er keine Leinenkleider, sondern wisst ihr, wie er verändert wurde? Das heißt, er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Ein Evangelist sagt, so weiß wie kein Walker, wie kein Stofffärber eine Kleidung weiß färben kann. Und aus einer Wolke spricht Gott, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Ihn hört. Und während seine Botschaft verkündet wird, begleiten ihn die Herolde des Alten und des Neuen Testaments, die Propheten und die Apostel, ja die ganze Bibel, sie ruft, Achtung, aufgepasst, achtet auf diesen Mann, achtet auf diesen Retter. Es ist keiner wie er. Petrus erklärt, er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Alle Propheten, sie weisen auf Christus, sie rufen schon im alten Bund, Achtung, seht auf den, der da kommt. Und nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und er begraben wurde, ist er am dritten Tag leibhaftig auferstanden von den Toten. Und er ist seinen Jüngern und mehreren hundert Menschen begegnet. Und Paulus predigt zu den Athenern und sagt, Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn, Jesus, auferweckt hat aus den Toten. Das ist der Beweis, dieser Mann hat die volle Befugnis von Gott dem Vater, Gericht auszuüben über alle Menschen. Nach 40 Tagen ist er leibhaftig aufgefahren in den Himmel und er hat sich zu Rechten des Vaters auf den Thron gesetzt. Er ist König über alle Könige. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Der Engel Gabriel erklärt, wir haben das so treffend auch heute gelesen, der Engel erklärt Josef, dem Mann Marias, in Matthäus 1, dass das Baby nicht wie er Josef heißen soll, sondern Jesus, das heißt Jahwe rettet. Gott, der Gott des Bundes, er rettet. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und dieser Jesus ist der Christus, der Gesalbte, der einzige Mittler, der über sein Volk gesetzt wird. Als wahrer Prophet, Priester und König in einer Person, in einem Amt. Paulus berichtet den Philippern, darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Vater gab ihm auch die Erwählten in Form der weltweiten Gemeinde zur Braut, auf dass er sie heilige und reinige. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und alles ist von Jesus abhängig. Er sagt seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn du beeindruckt bist nun von der Pracht, die Josef zuteil wurde, mit seiner Goldkette und einem königlichen Wagen, dann schaue doch auf die Herrlichkeit Jesu. Nun, sie ist so manchen verborgen gewesen. Gerade denen, die seine Herrlichkeit nicht annehmen wollten. Und in gewisser Weise trat er auch in Knechtsgestalt auf. So wie dieser hebräische Sklave in Ägypten. Aber doch, wer ernsthaft schaute, er sah, dieser Mann war umgeben von einer Herrlichkeit, die es nie zuvor gegeben hat. Eine Herrlichkeit an Kraft und Bestätigung durch Gott selbst. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn hört. Schaue die Herrlichkeit Jesu an, wie der Vater ihn über alles gesetzt hat und in Kraft und Herrlichkeit bestätigt hat. Und wisst ihr was? Die Bibel berichtet, es kommt ein Tag, da wird Christus in Herrlichkeit wiederkommen. Und seine Herrlichkeit wird keinem einzigen Auge mehr verborgen bleiben, sondern wie ein Blitz, der aufgeht von Osten bis zum Westen über den ganzen Himmel, so wird er wiederkommen in großer Kraft und Pracht. Mit Myriaden von Engeln. Und er wird in Gerechtigkeit richten, die Lebenden und die Toten. Denn Gott hat ihm alle Vollmacht gegeben. Schau doch auf die unzähligen Zeichen seiner Herrlichkeit. Und die Bestätigung Gottes, dass dieser Mann der Retter ist, den Gott bestimmt hat. Er erkennt nicht nur, dass unser Problem und unser Wesen, Gott hat ihm alle Vollmacht gegeben, zu wirken in der Autorität Gottes. Ja, Gott ist Mensch geworden und hier sehen wir in Christus eine Herrlichkeit, die wir bestaunen sollen, die wir anschauen sollen, die wir betrachten sollen, über die wir nachdenken sollen. Damit wir ihm uns anvertrauen und tun, was er uns sagt. Und drittens, bestaunt sein Werk. Hier lesen wir die Verse 46 bis 52. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao weg und zog durch das ganze Land Ägypten. Und das Land trug in den 7 Jahren des Überflusses haufenweise. Und er sammelte alle Nahrungsmittel der 7 Jahre, in denen im Land Ägypten Überfluss war, und brachte die Nahrungsmittel in die Städte, die Nahrungsmittel der Felder, die im Umkreis der Stadt lagen, brachte er in sie hinein. Und Josef speicherte Getreide auf, wie Sand des Meeres, über die Maßen viel, bis man aufhörte zu zählen, denn es war ohne Zahl. Und dem Josef wurden 2 Söhne geboren, ehe das Jahr der Hungersnot kam, die Asenat ihm gebar, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse. Denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Und dem Zweiten gab er den Namen Ephraim. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Josef war 30 Jahre alt, als er in den Dienst des Pharaos gestellt wurde. Mose berichtet uns sein Alter, damit wir verstehen, dass Josef 13 Jahre lang als Sklave und zuletzt sogar als Gefangener gelitten hat. Mit 17 kam er nach Ägypten. 13 Jahre der Erniedrigung. 13 Jahre des niedrigen Dienstes, des ungerechten Leidens, bevor er in dieses hohe Amt gesetzt wurde. Bevor er mit dem Werk beginnen konnte, zu dem Gott ihn von Anfang an bestimmt hat. Das war der Grund, warum Gott geführt hat, dass Josef überhaupt nach Ägypten kam. Er sollte genau in dieses Amt und dieses Amt ausführen, nicht zu seiner Herrlichkeit, sondern zur Rettung der Menschen. Josef zieht also durch das ganze Land Ägypten und es kommt genauso, wie Josef es vorausgesagt hatte. 7 Jahre lang gibt es eine besonders reiche Ernte. Viel fruchtbarer als die Jahre zuvor. Doch anstatt einfach diese Zeit zu genießen oder weniger zu arbeiten, weil ja von allem genug gibt, wird Josef so richtig aktiv. Er ist nicht jemand, der fleißig arbeitet, bis er eine hohe Position bekommt und dann schon im Amt so eine Art Vorruhestand zu gehen. Nein, Josef arbeitet hart. Er geht vom Pharao weg, direkt. Er kommt aus dem Gefängnis, steht vor dem Pharao, der Pharao beauftragt ihn. Er geht vom Pharao weg und zieht sofort durch das ganze Land Ägypten. Er fängt sofort an mit seiner Arbeit. Und er ist fleißig in den ganzen Jahren des Überflusses. Seine Hauptaufgabe ist es, das Getreide zu sammeln und in Kornspeichern in den Städten aufzubewahren. Das heißt hier, und Josef speicherte Getreide auf, wie Sand des Meeres über die Maßen fiel, bis man aufhörte zu zählen, denn es war ohne Zahl. Die Ägypter, sie führten über alles sehr genaue Listen. Alles wurde aufgeschrieben. Darum wissen wir bis heute so viel über diese Kultur. Irgendwelche Einkaufslisten und alles haben, über alles haben sie Protokoll geführt. Aber hier heißt es, man hat aufgehört zu zählen. So viel war es. Josefs Arbeit war also vollkommen produktiv. Die Kornkammern wurden gebaut und sie wurden gefüllt. Er führte alles genau so aus, wie er es geplant hatte, wie er es dem Pharao empfohlen hatte. Und er überwand alle Hindernisse. Er ließ sich nicht bestechen, er wurde nicht müde. In dieser Zeit ließ er nicht nach, sondern arbeitete und verrichtete all seinen Dienst völlig gewissenhaft. Und in dieser Zeit zeugte er auch zwei Söhne. Und die Namen dieser Söhne zeigen uns etwas von seiner Gefühlswelt in diesen Tagen. Seinen Erstgeborenen nennt er Manasse, das heißt, er lässt vergessen. Und er erklärt selbst, Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Josef erinnert sich an all den Schmerz und die Bosheit, die seine eigene Familie über ihn gebracht hat. Dieser zweite Teil meint nicht, ich habe das Haus meines Vaters vergessen, sondern es ist eine Art Zusatz, der erklärt, welche Art von Leid, welche Art von Mühe er meint. Es ist nicht die Arbeit als Sklave oder die Erniedrigung im Gefängnis, sondern das, was Josefs Herz bis dahin so sehr beschwerte, war die Lieblosigkeit und die Grausamkeit, diese Mühe, die seine eigene Familie ihm zugefügt hat. Wie er verstoßen wurde, verkauft wurde, gehasst wurde. Doch mit Manasses Namen erklärt er, ich habe ihn vergeben. Ich bringe es nicht mehr hervor. Gott hat mir geholfen, es endlich ruhen zu lassen. Doch er gibt seinen beiden Söhnen hebräischen Namen, keine ägyptischen. Er will das Haus seines Vaters nicht vergessen, doch ihre Schuld ihm gegenüber, die hat Gott ihm vergessen lassen, vergeben lassen. Und seinen zweiten Sohn nennt er Ephraim, das bedeutet doppelt fruchtbar. Und er erklärt, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Und fällt euch auf, er nennt Ägypten hier nicht in meiner neuen Heimat, sondern in dem Land meines Elends. Josef erinnert sich an all die scheinbar fruchtlosen, elenden, schmerzvollen Jahre des schuldlosen Leidens als Sklave und Gefangener. Aber nun hat Gott ihn doppelt fruchtbar werden lassen. Ja, er hat mehr, als er sich zu träumen wagte. Diese beiden Namen zeigen also, Josef denkt in den Tagen der Fruchtbarkeit an seine Leiden, sowohl von seinen Verwandten als auch in dem Land Ägypten. Aber er weiß, dieses Land Ägypten, es ist immer noch das Land meines Leids. Es ist immer noch das Land meines Elends. Es ist nicht mein Zuhause. Doch er bewahrt Glauben. Trotz der Ehe mit einer Priestertochter gibt er seinen Kindern bewusst hebräischen Namen. Und er bekennt und bezeugt damit auch seinen Gott. Gott hat mich vergessen lassen. Gott hat mich fruchtbar werden lassen. Ja, dieser Gott, der sowohl im Leid als auch in der Herrlichkeit bei ihm ist. Und so erinnert es uns auch an Jesus Christus. Wir erfahren, dass er 30 Jahre alt war, als er offiziell seinen Dienst antrat und getauft wurde. Somit bestätigt von Gott, dem Vater, dieses Amt auszuführen als Mittler für sein Volk. Und er verkündete im ganzen Land die frohe Botschaft, angefangen von Galiläa bis nach Jerusalem. Und überall, wo er hinkam, da sammelte er die Erwählten des Vaters. Alle, die der Vater ihm gegeben hatte, sie kamen zu ihm. Jesus selbst bezeugt in Johannes 6, Vers 39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, was Gott mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Als der gute Hirte führt er durch seine Stimme all seine Schafe zu einer Herde und er bewahrt sie, sodass niemand sie aus seiner Hand rauben kann. Doch nicht allein durch seine Predigt und die Bestätigung seiner Wunder hat er die Seinen gesammelt und bewahrt, sondern vor allem durch sein Leiden. Er hat die Sünden derer, die zu ihm gehören, auf sich genommen. Er hat sich unschuldig opfern lassen am Kreuz von Golgatha. Doch all das um die Sünden derer, die zum Haus des Vaters gehören, für immer vergessen zu machen. So dass sie nicht mehr aufkommen im Gericht, sondern vergeben und bereinigt sind. Und er hat sein gerechtes Leben hingegeben, um die Frucht des ewigen Lebens und aller himmlischen Segnungen für die Gläubigen zu sichern. Jesus vergleicht sich selbst mit einem Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird und sterben muss und dadurch Frucht bringt. Und wie hat sein Tod Frucht gebracht? Jesaja jubelt: Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Jesaja 53, 11. Ja, Jesus ist der, der nicht Getreide, sondern Menschen sammelt und bewahrt. In sich selbst, durch sein stellvertretendes Leiden, durch sein Elend, aber auch durch die Herrlichkeit und den Lohn, den er für sein Leiden und für sein Opfer erworben hat. Oh, in ihm sind alle Segnungen der Himmelswelt. Alle sind in Christus. Und wo die Wahrheit des Evangeliums gepredigt wird, da bringt es Frucht. Oh, da führt Jesus durch sein Wort in der Kraft seines Evangeliums führt er und bringt er Menschen zusammen, um sie aufzubewahren bis zum letzten Tag und sie hinzuführen in das ewige Leben. Menschen werden gesammelt, und zwar in Gemeinden, die Christus baut und in denen er die Seinen im Glauben bewahrt bis zu dem Tag, wo er wiederkommen wird, um all die Seinen in sein Reich der Herrlichkeit zu führen. Und ja, das Bild vom Sand am Meer, es wurde gesammelt, so wie Sand am Meer ist. Es erinnert uns an die Verheißung, die Gott schon Abraham gegeben hat, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich sein wird wie Sand am Meer. Und vollständig erfüllt sich diese Verheißung in der Gemeinde der Erlösten. In der Offenbarung wird sie genannt, Eine unzählbare Schar. Das ist die Frucht des Leides und des Todes Christi. Seiner Arbeit. Er hat Macht zu retten und zu bewahren und in die Ewigkeit, in das Himmelreich zu führen. Und darum, viertens und letztens, empfangt seine Gaben. Vers 53 bis 57. Und die 7 Jahre des Überflusses, der im Land Ägypten gewesen war, gingen zu Ende. Und die 7 Jahre der Hungersnot begannen zu kommen, so wie es Josef gesagt hatte. Und in allen Ländern war Hungersnot, aber im ganzen Land Ägypten war Brot. Und als nun das ganze Land Ägypten hungerte und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sagte der Pharao zu allen Ägyptern: Geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Und die Hungersnot war auf der ganzen Erde und Josef öffnete alles, worin Getreide war und verkaufte den Ägyptern Getreide. Und die Hungersnot war stark im Land Ägypten und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen. Denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Nach 7 Jahren des Überflusses erfüllt sich auch Josefs weitere Ankündigung. Es folgt genau diese schwere Hungersnot im ganzen Land, ja auf der ganzen Erde. Vielleicht gab es einige, die gedacht haben, ach, was redet der von einer Hungersnot? Es ist doch alles fruchtbar, es ist doch alles gut, überhaupt kein Anzeichen davon, dass irgendeine Not auf uns kommt. Wieso machen wir so einen großen Aufriss, um jetzt die ganze Getreide zu sammeln und zu speichern? Am Ende brauchen wir das doch eh nicht und es verkommt alles nur. Aber nein, hier kommt dieser Tag. Exakt nach 7 Jahren. Genau wie Josef es gesagt hat. Und ein Hunger kam. Und die Leute schrien um Brot. Und sie merkten, wir können nicht in unserer eigenen Kraft am Leben bleiben. Und der Pharao sagt diesen so bezeichnenden Satz. Geht zu Josef. Tut, was er euch sagt. Die einzige Person, die helfen kann in dieser Hungersnot, ist Josef. Tut, was er euch sagt. Und Josef, er öffnet all die Getreidekammern und er gibt ihnen Getreide, sodass sie leben. Und nicht nur die Einwohner Ägyptens, sondern auch von anderen Ländern und Völkern kamen sie zu Josef, der die Getreidekammern öffnete und Getreide verkaufte. Und ihr Lieben, lasst mich noch viel deutlicher sagen, geht zu Jesus, tut, was er euch sagt. Geht zu Jesus, kommt zu Jesus. Die Tore seines Reiches sind offen für alle, die hungern. Nicht nach Brot für den Bauch, sondern die hungern nach Gerechtigkeit. Und die hungern nach Vergebung ihrer Sünden. Und die hungern nach Frieden mit Gott. Und die hungern nach einer wahren Hoffnung auf das Himmelreich. Kennst du diesen Hunger? Es kommt der Tag, da wird keine Gnade mehr gepredigt werden, sondern nur noch das Gericht, gerechte Gericht über alle Sünder. Schlimmer und schwerer als jede Hungersnot und Katastrophe ist der Tag des Gerichts und des Zornes Gottes. Doch jetzt wird gepredigt das Heil in Jesus. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt sind die Kornkammern geöffnet, der Gnade Gottes. Jetzt, wenn du hungerst, komm zu Jesus. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Geh zu Jesus. Bei ihm ist die Fülle des Segens. Von ihm empfangen wir Gnade um Gnade, Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, dem Vater, ewiges Leben. Und das nicht für Geld. Und nein, wir können uns die Vergebung und das Leben, diese Speise für die Seele, nicht verdienen. Nicht durch unsere Werke, nicht durch unseren Reichtum. Wie viele sind, die sagen, ja, ich werde noch zu Jesus gehen, aber ich muss erst einmal ein bisschen mein Leben aufräumen. Ich muss erst einmal ein paar Sachen in Ordnung bringen und ein paar gute Werke tun, damit ich dann auch etwas habe, was ich vorbringen kann, damit Jesus mich segnet. Oh nein, wisst ihr, bei Josef war es, dass er das Getreide verkaufte. Aber wisst ihr, was wir über die Gnade von Jesus lesen? Jesaja prophezeit diese Gnade in diesen schönen Worten in Jesaja 55. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die, ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben, und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Das erfüllt sich in Jesus. Tatsächlich wird das sogar zitiert. Geht zu Jesus. Glaubt an ihn. Vertraut euch ihm an. Empfangt seine Gaben. Nicht im Tausch gegen deine Gerechtigkeit. Nicht im Tausch gegen deine guten Werke. Nicht im Tausch gegenüber dein Geld. Das Einzige, was du bringen musst, ist deine Sünde. Bekenne ihm deine Sünde. Bekenne ihm deinen Hunger. Bekenne ihm deinen Mangel. Dass du keine Kraft hast, aus dir selbst dich mit dem zu sättigen, was du brauchst, um zu leben. Seine vergebene Gnade durch seinen stellvertretenden Tod, die Rechtfertigung durch seine angerechnete Gerechtigkeit, die Annahme zur Kindschaft durch seinen Gnadenbund, das Siegel seines Geistes zur Bestätigung seiner bewahrenden Kraft. Er gibt es allen, die zu ihm kommen im Glauben. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, als allein der Name Jesus. Geht zu Jesus. Kommt zu Jesus. Alle Enden der Erde, wendet euch zu ihm. Und wer von ihm gespeist wird, der bekommt eine neue Kraft, ihm zu dienen und zu folgen. Tut, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. Warum? Erkenne doch seine Weisheit. Und schau neu seine Herrlichkeit. Und bestaune sein Werk, dass er alles vollbracht hat. Und empfange seine Gaben. Jeden Tag leben wir allein durch ihn. Er ist unser Leben. Amen.